SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Johannes Pramsohler ist heute Gast im Studio. Geiger, Ensembleleiter, CD-Produzent, Allround-Musiker. Herzlich willkommen, Herr Pramsohler. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Und mein Name ist Doris Bleich. Audax Records heißt Ihr CD-Label. Sie haben es vor 5 Jahren gegründet. Audax, kühn, frech, mutig, risikofreudig in der Übersetzung. Trifft das auch auf Sie zu? Lieben Sie das Risiko?
Ja, ich glaube schon, aber ich merke das erst immer, wenn ich sehe, was ich alles gemacht habe. Also sobald ich das Risiko eingehe, merke ich das noch nie. Also jetzt, wenn ich das so beobachte, ist das ein Vorteil. Sonst kommt man zu nichts.
Die Ouvertüre aus der Violinsonate G-Moll von Jean-Joseph Cassania de Mondovì, gespielt von unserem Studiogast, dem Geiger Johannes Pramsohler, und am Cembalo war Philipp Griswar. Die CD ist beim SWR produziert und bei Ihrem eigenen Label, Herr Pramsohler, bei Audax Records erschienen und inzwischen mehrfach preisgekrönt.
Ja, wir haben Diapason d'Or dafür gekriegt und den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Also 2 erste Preise im
Tolle
Label
Preise.
Gleich für dieselbe CD.
Das war eine französische Ouvertüre und das ist auch ein standesgemäßer Einstieg für unsere Sendung. Die französische Musik des Barock ist einer Ihrer künstlerischen Schwerpunkte. Und wir zeichnen diese Sendung auf im ARD-Hauptstadtstudio in Paris. Da leben Sie seit einigen Jahren. Eine Hauptstadt der Musik, oder?
Ja, natürlich. Ich bin seit 13 Jahren hier jetzt und habe hier auch studiert, 2 Jahre lang. Deswegen hatte ich die Möglichkeit, mich sehr gut einzuleben und also auch mit meinen gleichaltrigen Kollegen jetzt im Barockmilieu sehen mich fast so als einer ihrer Leute an, weil wir zusammen studiert haben und das hat mir das natürlich sehr erleichtert.
Jetzt sind Sie im Herzen Franzose, oder?
Also ich kann mich sehr gut mit dieser Kultur identifizieren und mit den Leuten hier und also ich liebe das. Wenn man in so einer Stadt wie Paris lebt, dann hat man natürlich auch immer was auszusetzen. Es leben natürlich viele, viele Menschen auf sehr engem Platz. Aber ich glaube, die Vorteile überwiegen. Und wie Sie gesagt haben, also es ist schon eine Hauptstadt der Musik. Es ist anders als zum Beispiel in Deutschland, wo es so viele Zentren gibt, die dann auch ganz unterschiedlich sind. Und in Frankreich konzentriert sich halt alles auf Paris, aber was dann so eine ganz eigene Dynamik ergibt, eben wo alles einfach hier passiert.
Wie ist diese Dynamik in der alten Musik? Es gibt ja eine ganze Reihe von guten alten Musikensembles in Paris und Ihr eigenes, das Ensemble Diderot natürlich auch. Ist da der Konkurrenzdruck groß oder lebt sich's eigentlich da ganz entspannt mit den anderen?
Also ich habe so Konkurrenzdruck noch nie erlebt, vielleicht einfach, weil wir ganz was anderes machen als Ensemble, als die anderen und wir uns eigentlich nicht so drum scheren, was die anderen so machen. Also ich merke, unter den größeren Barockorchestern hier gibt es schon irgendwie Druck, also wenn es dann darum geht, in der Pariser Oper eine Barockoper zu machen, da kämpfen dann alle drum.
Ja, oder auch in diesem schönen Theater von Versailles wahrscheinlich. Da
ja, genau.
Möchte jeder mal gerne hin.
Ganz genau.
Und die
ja.
Kapazitäten sind beschränkt.
Sind begrenzt, genau. Aber also wir sind da irgendwie so ein bisschen außerhalb dieses Kreises eben der alteingesessenen Barockensembles hier in Frankreich. Und auch dadurch, dass wir sehr, sehr viel international unterwegs sind, sind wir jetzt nicht so darauf angewiesen, jetzt unbedingt in Frankreich viel zu machen. Und auch dadurch, dass ich nicht Franzose bin, habe ich auch nicht diesen Druck irgendwie, ich muss alles hier tun.
Sie sind einfach auch in Deutschland, in England,
genau,
und in verschiedenen Städten der Welt
Asien,
eigentlich zu Hause.
Machen wir ziemlich viel. Hm.
Haben Sie denn einen Geheimtipp für einen Barockmusikliebhaber, der nach Paris kommt?
Einfach die Veranstaltungskalender durchsehen. Es gibt immer irgendwas.
Haben Sie einen Lieblingsplatz oder eine Lieblingskonzertreihe?
Das ist so ein kleines Problem eigentlich in Paris, dass es keine gut definierten Konzertreihen gibt. Das fängt jetzt so ein bisschen an mit der Neuen Philharmonie, dass es da ein bisschen strukturierter ist. Aber nee, also das könnte ich eigentlich jetzt nicht so sagen.
Dann muss man sich einfach in der bunten Welt der verschiedensten Möglichkeiten auskennen und sich was rauspicken.
Genau. Ich würde da immer in Paris, auch wenn es dann vielleicht nicht barock ist, aber einfach die Oper empfehlen. Also die Produktionen hier, das ist Wahnsinn. Und die Tickets sind auch total erschwinglich. Ich mache jetzt Werbung hier für die Oper. Also besonders in Bastille, das Auditorium, da ist ja so riesig. Man hat freie Sicht von jedem Platz und die Produktionen sind unglaublich.
Wir hören Sie nochmal mit französischer Musik. Diesmal ein Live-Mitschnitt mit Ihrem Ensemble Diderot von den Ettlinger Schlosskonzerten. Das war im Februar 2018 von Michel Corrette. Das Konzert Les Sauvages et la Fürstenberg. Drei Sätze hat das Konzert. Der erste Satz greift den Tanz der Wilden auf aus Jean-Philippe Rameaus Ballettoper Les Indes Galantes. Daher der Titel Les Sauvages. Sauvage et la Fürstenberg, ein Konzert von Michel Corrette mit Johannes Bramsola an der Geige, unserem Studiogast heute, und dem Ensemble Diderot. Herr Bramsola, Sie stammen ursprünglich aus Südtirol, haben in Bozen studiert und erstmal moderne Geige, oder?
Ja, genau. Mein Vater war der Leiter der Musikschule in meiner Heimatstadt in Sterzing. Das ist die erste Stadt, wenn man von Österreich oder Deutschland kommt und über den Brenner fährt nach Süden. Und da muss man in Sterzing mal halten, um die Maut zu bezahlen. Und da komme ich her. Und mein Vater war eben der Direktor der Musikschule dort. Und dann war es für mich und meine zwei Brüder normal einfach, dass wir ein Instrument lernen. Also mein Vater ist Klarinettist. Und er hat immer gesagt, also Klarinette oder irgendein Blasinstrument könnt ihr immer noch lernen, aber wenn ihr Geige oder Klavier wollt, also lernen wollt, dann muss man früher anfangen. Und deswegen haben wir mit Streichinstrumenten angefangen und sind dabei geblieben. Also ich jedenfalls, meine Brüder haben dann ganz einen anderen Weg eingeschlagen.
Und sind gar nicht bei der Musik geblieben?
Sind gar nicht bei der Musik geblieben. Nee, eine ist Sportmediziner, der andere ist Informatiker. Wo die Eltern dann froh sind, dass wenigstens zwei gut versorgt ist und dann kann einer ein bisschen verrückter Musiker sein. Und dann, also es war für mich einfach so, ich habe das einfach gemacht, weil immer Musik in der Familie war und die Entscheidung, also wirklich Musiker zu werden, fiel dann erst, als ich, also mein, ich glaube, in Deutschland sagt man da Abi, oder? Also als ich mein Abitur gemacht habe, genau, bei uns heißt das Matura, also mit 19 habe ich dann erst gemerkt, okay, nee, ich will Musik machen und bin dann nach London.
Und ach, Sie sind gleich nach London gegangen?
Ich bin gleich nach London. Also ich habe noch das Konservatorium in Bozen fertig gemacht, also Abi, dann noch, glaube ich, 2 Jahre in Bozen Konservatorium fertig. Ich war noch beim letzten Jahr dabei, als in Italien, als es noch Militärdienst gab und ich habe dann noch Zivildienst gemacht, ein Jahr. Und dann bin ich eben nach London. Immer noch mit moderner Geige, weil mir haben immer alle gesagt, ja, du musst Barockgeige spielen. Also es klingt alles so barock, wenn du spielst.
Da hatten Sie schon immer eine Affinität
dazu. Ja, aber irgendwie ungewollt, also unbewusst. Und wenn mir dann Leute gesagt haben, okay, du musst Barockgeiger werden, dann wollte ich das eigentlich gar nicht. Ich habe immer nur Brahms-Konzert angehört und wollte das spielen und Mendelssohn und was weiß ich. Und als ich dann nach London gekommen bin, dann hat mein Lehrer auch gesagt, dein Mendelssohn, das klingt ja viel zu barock. Obwohl, ich glaube, der kann nie barock genug klingen. Das ist so das Mendelssohn-Konzert. Und dann eben in London war Teil des Studiums so eine Spezialisierung, also Early Music Specialism heißen die, also nennen die das. Und das waren eben dann so Orchester-Sessions mit Rachel Podger. Und ich hatte alle ihre CDs und war total von Socken, also dass die da unterrichtet, das wusste ich gar nicht. Und hatte dann sofort eine Affinität mit ihr auch. Und zwei Wochen später hatte ich eine Barockgeige und habe Unterricht bei ihr genommen. Und
dabei sind sie geblieben.
Genau.
Allein durch ihre verschiedenen Wohnorte sprechen sie vier Sprachen. Deutsch und Italienisch natürlich als Südtiroler, Englisch und Französisch. In welcher Sprache sind Sie denn besonders zu Hause?
Also meine Muttersprache natürlich Deutsch. Also wenn ich Texte schreiben muss und so, das ist alles Deutsch natürlich. Ansonsten Französisch jetzt. Das ist so meine Alltagssprache, die ich einfach jeden Tag benutze, weil ich hier bin. Und jetzt zunehmend auch wieder Englisch. Und ich bin dabei, jetzt mein Englisch wieder aufzufrischen, weil ich in England ein Doktorat gerade dabei bin zu schreiben. Und da kann man kein Straßenenglisch verwenden.
Worüber forschen Sie?
Es geht um die italienische Triosonate in England und Frankreich. Also wie die von Italien dahin gekommen ist. Also die Frühzeit der Triosonate in diesen beiden Ländern. In England vor Purcell. Und ich habe da eben für meine Dissertation exemplarische Werke gesucht, die dafür stehen, also wie wurde in England der italienische Stil aufgenommen und was ist das englische Element dabei? Wie wurde das in diesem Land verarbeitet, dass dann ein Purcell seine Werke schreiben konnte? Also am Ende ist es dann ein Performance Doctorate, heißt es. Also es geht um die Aufführung am Ende. Also wir werden zwei CDs produzieren mit dem Ensemble Diderot, die im Zuge vom Doktorat dann eben rauskommen. Und es geht dann eigentlich auch um diesen ganzen Prozess. Also wie geht ein Musiker ran an Werke, die unbekannt sind, die er in der Bibliothek suchen muss? Wie findet man die? Wie arbeitet man da dran, wo man eben keine Aufnahme nachspielen kann? Und wie kommt man dann zu einem Endprodukt, also einer CD oder der Aufführung im Konzert? Und was fließt da alles ein?
Das ist eigentlich Ihr Leben, das, was Sie jeden Tag machen.
Ganz genau.
Darüber promovieren Sie jetzt.
Ganz genau.
Sie haben 2013, habe ich schon erwähnt, Ihr eigenes Label gegründet, Audax Records. Darüber reden wir auch gleich. Jetzt aber erstmal nochmal Musik. Eins der ersten Stücke, die Sie rausgebracht haben, die Sonate La Follia von Giovanni Enrico Albicastro. Sie selbst an der Geige, Philipp Grisoire am Cembalo. Sonate La Follia, Opus 5, Nummer 6 von Giovanni Enrico Albicastro, gespielt von unserem Studiogast Johannes Pramsola an der Geige und Philipp Grisoire am Cembalo. Erschienen ist dieses Stück auf einer CD, die Sie bei Ihrem eigenen Label herausgebracht haben, Herr Pramsola, bei Audax Records. Wieso haben Sie dieses Label vor 5 Jahren gegründet?
Weil ich ungeduldig bin. Ich hatte so eine lange Liste an Sachen, die ich machen wollte und es ging mir einfach alles zu langsam. Ich habe natürlich, wie man das macht, also Anfang einer Karriere Labels kontaktiert und wir hatten dann auch die Möglichkeit, bei Raumklang eine erste CD zu produzieren und ich habe dann gemerkt, das ist mir alles zu mühsam, da immer zu sagen, oh, ich habe ein tolles Programm.
Und dann entscheidet jemand.
Dann entscheidet
und
irgendjemand.
Schaut sich's an und, ja.
Oder schaut sich's eben nicht an und kennt den Komponisten nicht und sagt, nee, kannst du das doch das andere machen.
Verkauft
und,
sich vielleicht schlecht. Das
genau.
Sind ja lauter so Fragen, die ein Label sich auch stellen muss.
Die natürlich wichtig sind und die ich mir jetzt auch stellen muss. Und ich bin natürlich jetzt auch in der Position mit meinen Musikern, die Programme an mich herantragen, wo ich dann entscheiden muss, machen wir das als Label oder nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, also heutzutage ist es bei Labels, auch bei großen so, dass man selber viel finanzieren muss auch. Also auch bei meiner ersten Produktion, wenn ich Hörner und Flöten im Orchester wollte, dann wurde das nicht bezahlt, dann musste ich das selber bezahlen.
Und das kostet gleich ein paar tausend Euro
unter Umständen. Genau, und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich da doch immer jetzt nach Sponsoren suchen muss oder irgendwie Geld auftreiben muss, dann mache ich gleich alles selber.
Und damit haben Sie die Freiheit, aber auch natürlich die Verantwortung und den Druck, oder?
Ja, und die viele Arbeit.
Und die viele Arbeit. Jetzt haben wir gerade La Folia gehört, heißt der Wahnsinn. Wenn Sie nochmal zurückschauen, war das eine Art kreativer Wahnsinn, so ein Label zu gründen mit dieser vielen, vielen Arbeit?
Ja, also auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich das jemandem empfehlen würde. Also jetzt läuft es natürlich gut und es ist toll und wir sind so unglaublich frei eben also auch im Ensemble, weil wir das so als Plattform sehen, wo sich die Musiker des Ensemble Diderot auch eben ausdrücken können. Also wenn unser Cembalist Philipp eine Idee hat oder unsere Cellistin Gülrim, dann können die das im Label verwirklichen. Also das entscheiden wir zusammen und das ist unglaublich toll und alles selber entscheiden zu können vom Cover bis Booklet und wo wir es aufnehmen, mit wem und so weiter, das ist toll. Aber die Arbeit ist natürlich immer nach Geld zu suchen, nach Sponsoren zu suchen, Fördergelder zu finden und die ganze Organisation dahinter mit Vertrieben zu arbeiten.
Und die Organisation, das machen Sie auch alles selber?
Wir haben jetzt, also seit ein paar Monaten das Glück, wir haben jetzt ein eigenes Büro mit drei Leuten, die für uns arbeiten. Wow. Also Management mit Kommunikation und so weiter auch alles machen.
Genau, weil da braucht man ja wirklich fast nochmal ein Betriebswirtschaftsstudium, um mit den Verträgen umgehen zu können und eben auch diese Vertriebswege gut eintakten zu können, dann die ganze PR-Arbeit, das ist unglaublich viel, oder?
Also ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe am Anfang alles selber gemacht. Ich hatte tolle Leute immer, also auch für Presse dann in den einzelnen Ländern. Also in Deutschland haben wir ganz eine tolle Frau, die unsere Pressearbeit macht. Und wir haben einen super tollen Tonmeister, mit dem wir meistens arbeiten. Oder die Möglichkeit eben mit dem SWR Co-Produktionen zu machen.
Sie ist eigentlich fast schon Stammgast in den letzten Jahren.
Also ich hatte das große Glück, da gleich am Anfang da diesen Draht zu finden, und also zum SWR. Und das war super und hat uns dann ermöglicht, eben jetzt schon, sind wir bei der dritten Produktion schon mit dem als Co-Produktion.
Bei meiner Kollegin Sabine Fallenstein.
Genau. Und dann hatten wir eben auch das Glück, gleich am Anfang, dass eben Harmonia Mundi gesagt hat, okay, wir vertreiben die CD. Also wir hatten eine CD im Katalog und ich glaube, die haben das nicht so ganz gemerkt. Also ich habe mit dem Chef da telefoniert, mit dem Chef, also dem deutschen Chef von Harmonia Mundi, und der hat gesagt, ja gut, also das klingt toll und das vertreiben wir. Und dann kam eine Mail, schicken Sie mal Ihren Katalog. Und da hatten wir aber den Vertrag schon unterschrieben und es war dann eine CD. Und die sind jetzt eigentlich total glücklich mit uns und wir haben gerade den Vertrag verlängert und sind jetzt auch weltweit im Vertrieb bei denen und es klappt ziemlich gut und das war natürlich ein Glück, das gleich zu haben. Also deswegen würde ich jetzt auch nicht sofort einfach jemandem blind empfehlen, ein Label zu gründen, weil es gehört da auch eben so ein bisschen Glück vielleicht dazu, dass man dann gleich reinkommt irgendwo.
Ich würde sagen, ein großes Glück, denn wie Sie jetzt erzählen, es ist einfach auch ganz entscheidend, dass man überhaupt es schafft, eine Aufmerksamkeit zu bekommen für seine CD. Also es schwirren unendlich viele gute Ideen rum in der Musikwelt, aber dass die wahrgenommen werden und dass man schafft, dass die wirklich an der richtigen Stelle landen, das ist Taktik, Strategie, aber wirklich auch Glück, würde ich sagen.
Ja, vielleicht ist es bei uns auch nicht so viel Taktik. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Taktik und mehr, aber vielleicht macht genau das es auch aus. Also, dass wir einfach so an jedes Projekt einfach rangehen und sagen, wir wollen das machen. Und vielleicht macht es das ein bisschen authentischer. Und also wir nehmen jetzt wirklich nichts auf, um irgendwas Kommerzielles zu verfolgen. Und wir sehen das auch als Beitrag zur Musikwelt, also wir machen das nicht, um uns zu promoten, weil dann würden wir wahrscheinlich Bach-Konzerte oder die vier Jahreszeiten aufnehmen. Weil da geht es ja dann mehr um den Interpreten als um die Musik oft. Also weil einfach dann das wichtig ist, wie man das interpretiert. Dann muss man was Neues machen und es von einer neuen Seite beleuchten und so. Und uns geht es also jetzt vor allem noch ums Werk selber. Einfach etwas, was noch nie gespielt wurde, wollen wir einfach den Leuten zeigen.
Und dafür forschen und graben Sie in allen möglichen Richtungen, oder?
Ja, also die ganze Zeit und eigentlich das ganze Ensemble. Also besonders Philipp, mein Kollege am Cembalo, Philipp Griswach. Wir sind da sehr aktiv und wir haben Stapel von Sachen.
Die Sie ausprobieren? Wie viel ist da Spreu, wie viel Weizen?
Ich würde sagen 95% Spreu meistens.
Tatsächlich?
Ja.
Und die Weizenstücke
sieben
Sie aus?
Die Weizenstücke sieben wir aus, die werden dann beiseite gelegt. Wir haben dann immer sofort Ideen für Programme. Wir denken meistens zuerst nicht an Aufnahmen, sondern eher Konzertprogramme, was das zusammenpassen würde oder was man damit machen könnte. Und es wird dann meistens mehrere Jahre lang weggelegt und es kristallisiert sich dann immer so von alleine raus. Also da kommt jetzt ein Projekt zustande.
Und reift. Das genau. Ist ein schönes Stichwort für unser nächstes Stück aus einer Sammlung mit dem Namen Il Giardino del Piacere, der Lustgarten von Johann Friedrich Meister. Eine Sammlung von Triosonaten, die Meister 1695 veröffentlicht hat. Was wächst in diesem Lustgarten?
Ja, also wir haben ja vorher über die englische Triosonate und die italienische Triosonate in England und Frankreich gesprochen. Und es gab diesen Johann Friedrich Meister, der das schon vor allen anderen geschafft hat, die Stile zu vermischen. Also das war der Erste, der perfekt dieses Idiom, wie Lully Musik geschrieben hat, verinnerlicht hat. Und seine Musik erinnert manchmal an Corelli, manchmal an Purcell, manchmal an Lully. Es ist auch Buxtehude und Reinken mit dabei. Ein wahnsinniger, also musikalischer Kosmopolit. Und das war auch so einer unserer Glücksmomente, also wo wir einfach wahnsinnig viel Glück hatten, dass Reinhard Göbel uns gefragt hat, also nach seiner letzten CD mit Musik Antiqua Köln, wo sie eben den ersten Teil von diesem Giardino del Piacere aufgenommen haben, hat er uns gefragt, ob wir den zweiten Teil machen würden.
Mhm.
Genau. Und ich wusste dann natürlich, also als wir das Label gegründet haben, dass ich solche Dinge im Ärmel habe, also solche Trümpfe.
Ja.
Und wir haben dann nur darauf gewartet, dann das zu machen. Das war dann die vierte CD. Und es ist unglaublich tiefgründige Musik. Und diese Mischung an Stilen hat uns in der ersten Probe bereits sehr berührt. Also es war für uns eine ganz große Ehre, das so weiterzumachen und ein Auftrag eben zugleich auch als Ensemble das weiterzuführen, womit Musik Antiqua Köln geendet hat. Aber da auch was Persönliches dann reinzubringen und unsere eigene Sichtweise.
Gewächs aus dem musikalischen Lustgarten Il Giardino del Piacere von Johann Friedrich Meister, gespielt vom Ensemble Diderot mit Johannes Bramsola an der ersten Geige.
Ja, nicht immer nur an der ersten Geige. Also ich tausche mich auch manchmal ab, besonders bei so Triosonaten, wo wirklich beide Stimmen gleichberechtigt sind, ist uns das sehr wichtig, dass Roldan Bernabé, also mein zweiter Geiger, und ich uns abwechseln. Es gibt dann nochmal eine ganz eigene Dynamik im Ensemble. Also wenn dann der zweite Geiger mal mehr Verantwortung noch von oben her, also
ist einfach deutlicher zu hören,
genau,
wenn die Oberstimme spielt,
genau,
oder?
Mhm. Und wenn der sonst immer die Verantwortung hat, mal von der Mitte rauskommt.
Sie spielen auf einer ganz besonderen Geige auf dieser Aufnahme?
Mhm. Genau, also ich hatte auch wieder das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich war noch Student und hatte die Möglichkeit, mit Concerto Köln in Köln zu spielen. Und alle wussten, dass ich nach einer Barockgeige suchte. Die Musiker von Concerto Köln haben mir gesagt, ach, der Reinhard Göbel, der verkauft ja alle seine Instrumente. Der hat aufgehört mit Musik Antiqua und kontaktiert ihn doch mal. Und das habe ich gemacht und eine Woche später hatte ich die Geige und habe sie ausprobiert und habe mit meinen Eltern und mit meiner Oma und mit allen zusammen eben, haben wir zusammengelegt. Genau, und haben dann entschieden, dass ich die Geige übernehme und von ihm kaufe.
Was ist das für ein Instrument?
Das ist eine Pietro Giacomo Rogeri von 1713. Also eigentlich die Geige, mit der Reinhard Goebel alle seine Aufnahmen gemacht hat.
Was schätzen Sie an Ihrer Geige?
Dass sie so unverwechselbar ist. Ich glaube, man erkennt diese Geige immer.
Hat sie eine bestimmte Rauheit auch im Ton?
Ja, also sie ist nicht leicht zu bändigen. Also ich versuche, die immer sehr rund zu spielen. Die Geige gibt eigentlich so viel her an verschiedenen Möglichkeiten, sie zu spielen. Das merkt man einfach bei solchen Geigen. Du kannst ohne Ende reingehen in die Saite mit dem Bogen und der Sättigungspunkt ist einfach nie erreicht.
Also die kreischt nicht?
Ja, wenn ich jetzt mit aller Kraft reingehe, schon. Aber die Geige gibt einem auch viel. Es kommt immer mehr raus, als man reingibt. Oder man merkt, ach, da kann ich noch mehr machen. Also ich kann noch leiser spielen oder ich kann noch energievoller spielen. Oder also es ist so ohne Limits einfach. Ja, und was ich sonst eben noch dran schätze, ist, dass sie einfach groß klingende Größe hat, was ja bei Barockgeigen nicht so oft der Fall ist. Dass die so ein bisschen innen drin bleibt. Also der Klang kommt irgendwie nicht raus. Die klingen dann ziemlich laut am Ohr des Musikers, aber kommen im Saal nicht an.
Und das ist für Sie wahrscheinlich unglaublich wichtig, da Sie ja auch so viel solistisch machen und auch als Konzertmeister gut zu hören sein müssen. Da brauchen Sie ein Instrument, das gut trägt.
Ja, ohne so ein Instrument könnte ich das nicht machen. Da kommen Sie nicht durch.
Jetzt haben Sie gerade über den besonderen Klang gesprochen. Also wenn man Ihnen jetzt 20 verschiedene Aufnahmen hinlegen würde, würden Sie Ihre Geige sofort rauserkennen?
Ja, sofort. Ja? Aha. Sofort.
Was ist der Fingerabdruck?
Egal, wer spielt.
Kann man das in Worte fassen überhaupt?
Nein, also ich weiß nicht, ein Geigenbauer könnte das vielleicht oder ein anderer Musiker. Ich bin eben auch nicht so ein Musiker, der die ganze Zeit zum Geigenbauer rennt und
optimieren lässt
und Steg rumrückt und Saitendicke ändert und so. Also ich gebe die zum Geigenbauer, hole die wieder ab und suche dann den Fehler immer bei mir. Ja, aber es gibt auch heutzutage wunderbare Geigenbauer, die gute, also sehr, sehr, sehr gute Barockgeigen bauen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen und also im Gegenteil, ich ermutige immer Studenten, die Geigen suchen, also kauft doch eine neue. Die sind weniger anfällig, die kosten meistens weniger. Es ist besser, eine sehr gute neue Geige zu haben, als so eine No-Name, schlechtere, fünfmal umgebaute alte Geige, wo man
nur,
nicht
weil
weiß.
Sie alt ist.
Nur weil sie alt ist. Wir sind da sehr pragmatisch, auch im Ensemble. Das muss Barockgeige sein, also mit barockem Bassbalken. Aber ob das dann eben neu ist oder alt, das ist uns nicht so wichtig. Sie müssen zusammenpassen und diesen Barockklang, diesen ganz charakteristischen, bisschen näselnden, sehr intensiven, surrenden Klang haben.
Unser nächstes Stück ist von Bach.
Es ist aber eines dieser zweifelhaften Werke Bachs, die man dann eben nicht auf Aufnahmen von Bach-Violinsonaten findet, weil man nicht genau weiß, ob das ihm wirklich zuzuschreiben ist. Was man weiß, ist, dass es ursprünglich ein Stück für Sololaute war, von Silvius Leopold Weiss, also vom Dresdner Hoflautenisten, komponiert. Wir haben da mehrere Quellen und wir wissen auch, dass Bach dazu eine Geigenstimme komponiert hat. Das war sozusagen so ein Gemeinschaftswerk. Und nur hat Bach dann die Lautenstimme auch als obligate Cembalo-Stimme eingefügt. Und wir haben das jetzt, also mit Theater und Dankam zusammen, habe ich das wieder zurückgeführt zu dieser Version mit obligater Laute und Violine.
Thank you.
Ein Satz aus der Suite für Geige und Cembalo, hier in der Fassung für Geige und Laute von Johann Sebastian Bach und Silvius Leopold Weiß. Gespielt von meinem Studiogast Johannes Pramsola an der Geige und Jadran Dankamp an der Laute. Eine Suite lebt vom Tanz. Wie viel beschäftigen Sie sich mit historischem Tanz, wenn Sie barocke Musik spielen?
Als Student hatte ich Tanzunterricht, also besonders hier dann in Frankreich, das wird sehr groß geschrieben. Also man kennt sonst Barocktanz, in manchen Festivals wird dann so ein Barocktanzabend veranstaltet oder so, dann kennt man das daher. Und das ist dann meistens so ein Gemeinschafts-Wohlfühl-Tanzerlebnis, wo dann jeder sagt, oh, ist das toll, und dann hüpft man ein bisschen rum. Und hier war ich eigentlich ziemlich beeindruckt in Paris, als ich Barockgeige studiert habe, wie professionell das war. Also wir hatten Unterricht bei einer professionellen Balletttänzerin, die einfach Ballett unterrichtet hat, also mit aller Strenge, wie man sich das vorstellen kann.
Man kam dann mit den passenden Schuhen zum
Unterricht. Ja, eben ich am Anfang nicht, und das mochte sie gar nicht. Ja. Also wir haben da praktisch, obwohl wir das dann nicht konnten, aber barocken Solotanz gelernt.
Und auch diese Tanzschrift, da gibt es ja ganz viele verschiedene Tanzschriften.
Genau, ja, das haben wir alles durchgearbeitet. Also natürlich als Student ist man da manchmal ein bisschen oberflächlich. Aber das hat mir eben so einen Zugang gegeben, der ganz anders ist, also so auf einer irgendwie höheren Ebene, einfach nicht so, ja, es ist halt ein Tanz, sondern nee, das war zu der Zeit das professionelle Ballett. Also es kommt natürlich drauf an, welcher Tanz jetzt. Menuett wurde vielleicht von allen getanzt, aber eben so bestimmte Tänze, zum Beispiel eine Lour, die waren für ganz virtuose Solotänzer. Und das hat mich eigentlich immer sehr fasziniert, besonders wie das eben in Frankreich war, dass sich da dann auch Frauen hervorgetan haben, Marie Salet zum Beispiel, die dann gesagt haben, okay, nee, wir tanzen nicht in Kleidern, also wir tanzen nicht in langen Röcken, sondern ich tanze in Hosen, weil Tanz lebt von der Beinarbeit sozusagen, und wenn man die nicht sieht, dann nützt es nichts.
Wenn Sie sich so stark mit diesem körperlichen Gefühl beschäftigt haben, befasst haben, dann gehen Sie auch ganz anders an so eine Musik ran und spielen Sie auch anders, oder? Mit einem ganz anderen Gespür für Schwerpunkte und Bewegung.
Genau, also was man merkt, ist, was dann ein Tänzer von einem Musiker braucht, um tanzen zu können. Und das ist einfach ein ganz stark akzentuierter, gut gesetzter Rhythmus, wo die Taktstriche ganz eindeutig sind. Der Musiker hat dann eigentlich eine andere Rolle als der Tänzer. Also man muss da wirklich schauen, welche Funktion hat man als Musiker, um für einen Tänzer zu spielen. Und das ist ganz oft nicht so, wie man sich das eigentlich so vorstellt, so dann irgendwie poetisch oder so. Mir ist oft aufgefallen, dass Tänzer dann auch lieber mit Aufnahmen arbeiten als mit Musikern, die da sitzen, weil das ist zu beliebig oft.
Und unvorhersehbar. Eine Aufnahme, da weiß man einfach ganz genau,
genau,
was auf einen zukommt, und es gibt keine Wackler, die einen überraschend noch einholen.
Und das war auch das Attribut, das immer dem Orchester unter Lully nachgesagt wurde, wie exakt die spielen. Die haben mit ganz kurzen Bogenstrichen und sehr akzentuiert gespielt. Und genau das ist es, was ein Tänzer braucht.
Jetzt haben wir schon über Reinhard Goebel gesprochen, einen der großen Pioniere der historischen Aufführungspraxis, den Gründer von Musica Antiqua Köln, dessen Geige Sie spielen. Auf der Homepage von Reinhard Goebel findet man dieses Statement: Ich sehe die Zukunft der Orchestermusik des Barock in den Händen moderner Ensembles. Der Fetisch Originalinstrument hat ausgedient, nicht aber der profund gebildete Fachmann, der ein Orchester in die tiefen Dimensionen der Komposition führt. Denn nicht das Instrument macht die Musik, sondern der Kopf. Stimmen Sie dazu?
Da stimme ich total zu. Also das mit den modernen Orchestern, das kann ich verstehen, dass er das sagt an dem Punkt, wo er jetzt in seinem Leben und in seiner Karriere ist. Also das ist natürlich auf ihn zugeschnitten, diese Aussage.
Denn er dirigiert ganz viele moderne Orchester mit barockem oder frühklassischem Repertoire.
Genau. Und ich kann das total nachvollziehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass allgemein das so ist, dass das in den Händen moderner Orchester liegt. Also das stimmt nicht. Natürlich, bestimmte Musik ja. Und ich finde auch das sehr wichtig, das den Orchestern so irgendwie zurückzugeben. Das wurde ja fast genau.
Es war eine Zeit lang fast gepachtet für die alte Musik.
Also man kann ja beinahe keine Mozart-Oper mehr mit einem sozusagen normalen Orchester spielen, sondern es muss ein Barockorchester her. Und da verstehe ich ihn schon, weil mit modernen Orchestern, da funktioniert einfach das Orchester oft als Einheit, wenn man das so als ein Instrument sieht, besser. Da wird eine Hierarchie akzeptiert im Orchester. Das läuft einfach anders als ein Barockensemble, wo dann oft, wenn man das ein bisschen überspitzt sagt, einfach ein Haufen Experten da sitzt, die alle irgendwo anders studiert haben und jeder findet irgendwas, wie man das jetzt spielen soll. Und das hat seine Vorteile. Ich glaube, eine Interpretation und eine musikalische Aussage wird dadurch oft noch viel reichhaltiger und noch viel reicher gemacht. Aber es ist oft sehr mühsam einfach. Also es fehlt da einfach oft an einer gewissen Stringenz, einfach, dass das ganz gut steht von A bis Z. Und das ist bei Barockorchestern manchmal so ein bisschen bunter Haufen und so. Und da kann ich Rainer Göbel sehr gut verstehen, dass er lieber mit modernen Orchestern arbeitet, wo das einfach funktioniert, die dann oft total fasziniert sind, weil man ihnen da eine neue Welt aufmacht. Und manchmal ist das schon so ein Barockmilieu, dass, also jeder kennt sich einfach aus, man macht ja nur das. Ja. Mhm. Und es ist dann schwer, Neues reinzubringen und vielleicht mal sagen, okay, können wir den Thriller vielleicht mal anders machen oder können wir das jetzt mal inegal machen oder können wir das jetzt mal nicht inegal machen oder ich habe jetzt in irgendeinem Traktat irgendwas gelesen, können wir das mal anwenden, und das ist sehr schwer, sehr mühsam in Barockorchestern.
Dann doch, also wirklich nochmal zurückzugehen einen Schritt und nochmal auszuprobieren.
Genau, weil es hat sich einfach jetzt so in den letzten Jahren so ein Standard eingebürgert. Also ich sage das jetzt nicht so generell, also es gibt wahnsinnig interessante Ensembles und wahnsinnig tolle Barockorchester, die auch Neues bringen, die auch forschen, die neue Ideen haben. Wir, also unsere Generation jetzt und noch mehr die nächste, die jetzt gerade im Kommen ist, wir haben ja nicht mehr von den Originalquellen sozusagen gelernt, sondern wir lernen einfach, was uns ein Reinhard Göbel und eine Rachel Podgers sagen, mhm, und glauben dann, dadurch sind wir dann Barockgeiger. Im Ensemble Diderot sind wir daher sehr interessiert, wirklich wieder an die Quellen zu gehen und uns wirklich eine eigene Meinung zu bilden.
Denn sonst spielt man immer so ein bisschen aus zweiter Hand.
Ja, genau.
Und da stößt man irgendwann an die Grenze auch.
Genau, oder? Und man merkt das jetzt auch auf dem Markt, dass einfach auch Veranstalter, also die wissen einfach, was Barock ist, oder die meinen zu wissen, was Barock ist. Und wenn das nicht eben in so ein Schema passt und man da nicht mit dem Standardinstrumentarium mit Countertenor und Blockflöte und fünf Theorben ankommt, dann ist es nicht Barock. Und uns geht es halt mehr um das Werk selber. Und wir sagen dann, okay, lass uns das mal extrem reduzieren. Machen wir mal nur Cembalo. Und schau mal, wie ist die Phrase, was hat der Komponist da gemeint, und lass uns mal an die Essenz gehen. Und ja, wir gehen halt von dieser Seite ran.
Und das ist tatsächlich, so nehme ich es auch wahr, so ein bisschen gegen den Trend. Denn viele alte Musikensembles wachsen eigentlich immer mehr so in der Buntheit ihres Instrumentariums. Da kommt da noch ein Hackbrett mit auf die Bühne und wirklich diverse, die fünfte Orben haben Sie gerade angesprochen, ja, diverse Zupfinstrumente, viel Untergrund im Bass, ja, vielleicht noch Schlagwerk und Kastagnetten.
Ja.
In die Richtung möchten Sie nicht gehen, oder?
Überhaupt nicht. Das interessiert uns alle nicht im Ensemble. Und das wird auch oft durch Aufnahmen verfälscht. Das fängt auch schon beim Cembalo an. Also ein Cembalo, wenn man im Konzert sitzt und ein Barockorchester hört, dann hat das Cembalo nicht die Funktion, die man so auf Aufnahmen hört. Also dass man dann das Cembalo so total nah und präsent hört, sondern das Cembalo ist fürs Orchester da. Und das wird eben durch Aufnahmen, auch mit Theorben und so, dass die dann, natürlich hört man die nicht.
Und die bringen Drive rein erstmal.
Ja, natürlich, ja. Und es ist ja natürlich auch belegt, dass das das gab. Und wir haben gerade von Silvius Leopold Weiß gesprochen, also der höchst bezahlte Musiker in Dresden. Mhm. Natürlich gab es das. Aber wir wollen so ein bisschen, einfach auch, weil ich so aus praktischen Gründen denke, okay, Festivals oder Veranstalter haben jetzt oft jedes Jahr ein bisschen weniger Geld. Wieso soll ich da noch ein Instrument, das man so fast nicht hört, reinnehmen? Dann nehme ich lieber eine Geige dazu, um noch eine bessere Balance zu haben und nicht irgendwie noch mehr nach Popmusik zu klingen. Also so mal, obwohl ich Popmusik eigentlich auch mag, aber ja.
Also. Ja, das ist immer wieder auch toll, so eine Aufnahme zu hören, aber ich finde, das ist gerade auch so schön zu sehen, wie groß das Spektrum ist in der alten Musik. Es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten.
Ja. Wir haben da unseren eigenen Zugang gefunden und das ist uns eben sehr wichtig. Wir nennen uns Barock-Ensemble und wir spielen deswegen auf Barockinstrumenten und eben uns geht es um die Werke selbst und um den Komponisten und um das Umfeld und nicht irgendeinem Trend zu entsprechen.
Jetzt haben Sie mir hier ins Studio, Herr Pramsola, Ihre ganz nagelneue CD mitgebracht. Da arbeiten Sie mit den Darmstädter Barocksolisten. Das ist eigentlich ein modernes Orchester oder Musiker aus einem modernen Orchester?
Ja, das sind Musiker, die sich zusammengetan haben aus dem Staatsorchester Darmstadt, also das Orchester vom Staatstheater. Die hatten einfach Lust, Barockmusik zu machen und haben das dann auf ihren Instrumenten gemacht. Die machen jetzt zunehmend auch ganz klein besetzte Projekte mit Barockinstrumenten. Aber für dieses Projekt haben wir dann eben gesagt, ich brauche da ein großes Orchester und wir machen das eben auf modernen Instrumenten.
Aufgenommen haben Sie Musik von Johann Jakob Kress, einem großen Geiger am Darmstädter Hof und aus seinem Umfeld.
Wir entdecken hier einen vergessenen Musiker neu, einen Geiger, also Johann Jakob Kress. Der war Konzertmeister in Darmstadt unter Graupner. Und war anscheinend ein sehr toller Geiger. Also wenn man sieht, was da in Darmstadt für Geige in der Bibliothek liegt und was er auch selber geschrieben hat, also das war ein anständiger Geiger. Man weiß also, dass Ernst Ludwig, der Landgraf von Darmstadt, hat ja die Musik sehr gefördert. Er war ja so ein Möchtegern-Sonnenkönig mit keinen finanziellen Mitteln, aber er hat dann doch das Schloss ausbauen wollen und er wollte eine Oper bauen. Das wurde ihm dann untersagt von seinem Finanzabteilung, von der Rentkammer hieß die damals. Und dann wurde das Reithaus umgebaut zum Opernhaus, also es war so ein Theater dann und das wurde eingeweiht mit einer Graupner Oper und da kam Pisendel nach Darmstadt, um das zu leiten.
Der berühmte Kollege aus Dresden.
Der berühmte Kollege aus Dresden, genau. Und man wollte den dann sofort als Konzertmeister und Pisendel hat dann gesagt, ich bleibe in Dresden. Also der war dann noch nicht in Dresden, aber er hat dann wahrscheinlich zu der Zeit auch das Jobangebot aus Dresden bekommen und ist dann dahin gegangen und hat dann den Kress empfohlen für Darmstadt. Und Kress war sicher ein super Geiger und wir entdecken ihn mit dieser CD. Das war jetzt Johann Jakob Kress, ein Concerto a Cinque, also ein Violinkonzert, Opus 1, Nummer 2 in C-Moll. Und wir haben den ersten Satz daraus gehört, ein Allegro.
Sagt Johannes Pramsola, er war der Solist und auch der Leiter dieser Aufnahme mit den Darmstädter Barocksolisten. Studiogast hier in SWR 2 zur Person. Wir hatten gerade schon über Johann Georg Pisendel gesprochen, den großen Geiger aus Dresden an der Dresdner Hofkapelle. Und auf ihn kommen wir jetzt. Sie haben Pisendel eine ganze CD gewidmet. Und auch dort, so ähnlich wie jetzt mit Ihrer neuen Kress-CD, erforscht, was hat dieser Pisendel geschrieben und wer hat für ihn geschrieben. Was kann man denn über die geigerischen Fähigkeiten von Pisendel sagen?
Pisendel war sicher, also der hat ja ziemlich genau den Zeitraum von Johann Sebastian Bach gelebt. Zu der Zeit war er sicher der beste Geiger in Deutschland. Er ist nach Italien gegangen, hatte wahrscheinlich bei Vivaldi Unterricht, wahrscheinlich bei Torelli sogar.
Also die beide auch für ihn geschrieben haben, oder? Genau, Vivaldi, ja. Einige Konzerte.
Ja, ich glaube, Vivaldi war dann auch fasziniert von dem Klangkörper in Dresden, also was es da gab. Das hatte er ja nicht. Also er hatte ja meistens nur Streicher bei sich und war dann total fasziniert von dem Orchester in Dresden. Und er wusste, was da zur Verfügung war und hat dann eben diese großen Konzerte per Molti Strumenti geschrieben mit großen Bläserpartien. Pisendel, wenn man da anschaut, was er geschrieben hat, also seine Violinkonzerte oder seine Sonaten, das ist affenschweres Zeug.
Was ist daran so schwer?
Es ist einfach technisch, es ist hoch, schnell, Doppelgriffe, wo man manchmal ein bisschen rumrechnen muss, ob man das überhaupt spielen kann. Also auf welcher Seite muss man da jetzt...
Ist das überhaupt auf der Geige drauf?
Genau. Und dann war Pisendel natürlich der Meister in, also wie viele deutsche Komponisten, die dieses vivaldische Modell total verinnerlicht haben und dann aber eben das noch ausgeweitet haben, einfach in der Binnentechnik sozusagen. Also wenn Vivaldi, so, also das nennt man in geigerischen Jargon Bariolage, also das sind so gebrochene Akkorde, wo es einfach so durchgeht. Bei Vivaldi geht das meistens so ganz immer auf dieselbe Art und Weise durch, manchmal seitenlang. Und bei Pisendel oder andere, also auch bei Telemann sieht man das, da werden alle Möglichkeiten ausgelotet, wie man sowas spielen kann. Dann kommt
Das ist also natürlich fies, weil man sich da nie irgendwie einrasten kann mit dem Ellbogen,
ja,
der
genau.
rechten Hand.
Das ist fies, aber das ist auch wahnsinnig toll, einfach das zu üben. Ich liebe das.
Wenn Sie so eine Aufnahme konzipieren. Fahren Sie dann auch manchmal an den Ort des Geschehens? Also jetzt in dem Fall sind Sie nach Dresden gegangen und haben sich angeschaut, wie sah es da aus? Einiges steht da ja auch noch, der Zwinger zum
ja,
Beispiel, die Hofkirche.
Natürlich, also jetzt nicht so einfach um das, jetzt für eine Aufnahme oder für ein Projekt mache ich das nicht, aber weil mich das einfach so interessiert und ich komme auch deswegen zu neuen Werken und zu neuen Bibliotheken, weil mich das einfach alles einfach interessiert. Also Dresden hat mich schon immer fasziniert. Ich lese mich dann ein, ich schaue mir das an und so, aber jetzt eben nicht auf ein Projekt zugeschnitten. Ich fahre dann nicht wegen Pisendel nach Dresden.
Einfach, weil es generell inspirierend ist für
genau,
Sie, solche Orte.
Ja.
Und
ja.
auch solche Kirchen reinzugehen, sich die Akustik anzuschauen, sich die Bauweise.
Genau, einfach zu sehen, wie das war. Und ja, wenn man in Leipzig ist und die Kirchen sieht, wie trocken die da sind auch, also wo Bach da gespielt hat, dann stelle ich mir Tempi vor, die wir heute machen und dass wir vielleicht alles eher zu langsam spielen. Oder also das sind so dann so Gedanken, die mir dann so kommen. Ja.
Von Johann Georg Pisendel, ein Konzert für Geige, zwei Hörner, zwei Oboen, Fagott, Streicher und Continuo in G-Dur. Wir hören den ersten Satz daraus mit den International Baroque Players, Solovioline und Leitung Johannes Bramsola. Der erste Satz aus dem Concerto G-Dur für Geige und Orchester mit Johannes Bramsola an der Sologeige und den International Baroque Players. Eine von Pisendels Qualitäten war das Tempo. Er hatte keine Angst vor der Hochgeschwindigkeit auf der Geige. Und das übernehmen wir jetzt mal in einem Fragenhagel. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie antworten bitte im Prestissimo.
Okay, ich versuche.
Stradivari-Geige oder Rogeri?
Rogeri.
Live-Konzert oder Studioaufnahme?
Live-Konzert.
Vor einem Konzert lieber ein Mittagsschläfchen machen oder nochmal üben?
Kommt drauf an, was wir spielen und wie gut ich vorbereitet bin.
Und hinterher feiern oder ab ins Bett?
Kommt auch ganz drauf an, wie das Konzert war, wie ich mich fühle, mit welchen Kollegen ich unterwegs bin.
Französische oder italienische Musik?
Beides. Zurzeit, ich würde sagen, jetzt so mal gerade raus, französische.
Und beim Essen?
Italienisch.
Lieber Tofu oder Wiener Schnitzel?
Wiener Schnitzel.
Chips oder Schokolade?
Schokolade.
Fließjacke oder Smoking?
Fließjacke.
Fliegen oder Bahnfahren?
Ich sitze ungern in irgendwas, was sich bewegt, also länger als 3 Stunden. Deswegen lieber fliegen.
Kurzstreckenlauf oder Marathon?
Kurzstreckenlauf.
Meer oder Berge?
Meer.
Gedichte lesen oder Krimis?
Krimis. Obwohl Kino? Ich nicht dazu komme.
Kino oder Museum?
Eigentlich Kino.
Arbeit oder Urlaub?
Urlaub, wo ich ein bisschen arbeite.
Dann können wir jetzt ein Ritardando einlegen und kommen zu Coda, nämlich zu ihrem Publikum. Wenn das Publikum mal nicht ihren Wünschen entspricht und ganz unenthusiastisch in den Sitzen hängt und sie bekommt es mit, wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist schwierig, aber meistens weiß man das vorher fast schon. Es kommt meistens aufs Land drauf an. Das Publikum reagiert in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Und das ist immer ein Schock, wenn man zum ersten Mal irgendwo ist. Wenn man das dann weiß, dann, das passiert mir eigentlich jetzt nie mehr, dass ich dann so im Konzert nach dem ersten Stück stehe, so, boah, was ist denn hier los? Weil ich mich darauf einstelle und dann je nachdem auch vielleicht ein bisschen anmoderiere oder irgendwas sage oder eben nichts sage, weil ich weiß, dann sitzen die Leute da und denken sich, was macht denn der? Ich bin in ein Konzert gekommen und nicht in einen Vortrag.
Wie sind so diese typischen Reaktionen?
Ich finde zum Beispiel in Deutschland ist es immer eher so ein bisschen kühl, aber sehr herzlich und sehr, also man weiß, dass Leute da sitzen wirklich der Sache wegen. Also die sind einfach da, um die Musik zu hören. Die sind oft auch vorbereitet. Und das gibt dann vielleicht eben nicht diesen Enthusiasmus, wie man in Frankreich hat. Aber in Frankreich eben im Gegensatz dazu finde ich oft, dass sich das Publikum einfach selber feiert. Und da wird einfach in den letzten Akkord reingeklatscht und die klatschen unglaublich gern so in so einem gemeinsamen Rhythmus, so ein Unisono-Klatschen. Und oh, also das ist dann auch, das ist halt überall anders. In den Niederlanden stehen alle immer auf, da gibt es immer Standing Ovations. Da haben wir uns am Anfang gedacht, so boah, war das ein Erfolg jetzt. Aber dann haben wir gemerkt, die machen das in jedem Konzert.
Und in Italien?
In Italien ist das Publikum, wenn es ruhig ist und wenn es im Konzert bleibt, ist es toll. Es ist manchmal in Italien sehr chaotisch, dass Leute einfach kommen und gehen, wann sie wollen. Und es ist sehr unruhig in Italien. Aber dann auch sehr herzlich und einfach von Herzen raus wird Bravo geschrien. Und also es ist sehr, sehr angenehm dann schon am Ende immer.
Das Finale aus dem Herbst, aus den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi mit dem European Union Baroque Orchestra. Der Dirigent war Lars-Ulrich Mortensen und an der Sologeige Johannes Pramsohler, heute in SWR 2 zur Person Studiogast. Sie sind auf allen musikalischen Gebieten irgendwie unterwegs. Sie forschen, sie spielen natürlich sehr viel Geige als Konzertmeister, als Solist. Sie haben diese Arbeit mit dem Ensemble Diderot, dessen künstlerische Arbeit sie einfach ganz entscheidend prägen. Sie haben das eigene Label, für das sie verantwortlich sind und dessen Programm sie ausarbeiten. Das ist doch sicher ein unglaublich eng getaktetes Leben. Haben Sie da überhaupt auch mal Zeit, sich entspannt zurückzulehnen? Gibt es sowas wie ein Privatleben?
Also mein Glück ist ja, dass ich mit all diesen Projekten immer das mache, was ich machen will. Also auch wenn ich von einem Orchester eingeladen werde, dann mache ich mein Programm, also das ich auswähle. Und deswegen entsteht bei mir eigentlich nie dieses Gefühl so, oh, ich kann nicht mehr, weil es sind immer Projekte, die von mir ausgehen. Ich werde nie eingeladen zu sagen, du musst das spielen oder du musst das jetzt dirigieren, sondern der Ursprung des Projekts ist meistens von mir. Und deswegen ist da auch immer diese Energie da, auch weil ich sehe, dass es läuft und dass wir Ergebnisse sozusagen haben, also dass wir eingeladen werden, dass sich die CDs verkaufen, dass sich Leute dafür interessieren, dass sich die Presse dafür interessiert. Und also natürlich gibt es ein Privatleben und natürlich lehne ich mich auch mal zurück. Aber es ist halt immer was zu tun und ich kann eigentlich sehr gut so auch nur so an einem Tag mal abschalten. Also mein Partner ist auch Musiker und deswegen ist es alles ganz normal. Es ist bei mir zu Hause niemand, der dann sagt, so jetzt musst du mal zu Hause bleiben oder jetzt leg mal die Noten weg oder jetzt leg mal die Geige weg. Also es ist auch von meiner Familie her war immer schon dieses, mein Vater hat immer gesagt, also nee, üben stört mich nicht. Also da war nie jemand, der gesagt hat, ich will jetzt einen Mittagsschlaf machen. Und
sei mal ruhig.
Genau, also gutes Üben hat meine Eltern noch nie gestört. Deswegen, ja, also für mich ist das alles Teil von meinem Leben.
Wie ist das? Stehen Sie lieber als Solist auf der Bühne oder mit dem Ensemble?
Lieber mit dem Ensemble. Wir kennen uns mittlerweile so gut. Wir proben fast jeden Tag, an dem wir alle in Paris sind, sehen wir uns. Und wir haben jetzt mittlerweile so viel gemacht von Duo-Besetzung. Ich mache sehr viel mit dem Cembalisten nur, also mit Philippe. Ich mache auch Projekte und Konzerte nur mit zwei Geigen, also mit meinem zweiten Geiger. Wir machen auch Programme ohne Cembalo, wo wir Trios spielen, bis hin zur Oper, also Orchesterbesetzung. Deswegen kennen wir uns jetzt so in- und auswendig. Deswegen mit dem Ensemble aufzutreten, das hat so ganz eine eigene Sicherheit einfach, dass man weiß, man kann sich einfach verlassen auf die anderen. Ganz solo finde ich auch immer toll, weil da hat man das auch. Also da bin ich nur ich für mich verantwortlich. Wo ich immer so ein bisschen nervös bin, ist eben, wenn ich von Orchestern eingeladen bin. Das braucht eine ganz andere Vorbereitung da. Dann hat man meistens weniger Probe. Man kann nicht so ganz vertiefen alles, wie man das im eigenen Ensemble machen kann.
Und sie wissen nicht, was auf sie zukommt.
Genau. Und dann muss man einfach da in kurzer Zeit ein Ergebnis abliefern. Und das ist dann wieder ganz anders. Aber ich finde die Kombination aus allen drei Dingen sehr spannend.
Was ist das Geheimnis einer guten Gruppendynamik in dem Ensemble?
Wenn jeder seine Rolle kennt, also das ist mir immer sehr wichtig, dass es so eine Art, nicht jetzt Hierarchie gibt, aber dass jeder einfach weiß, was ist meine Rolle? Bin ich Tutti, bin ich Vorspieler, also bin ich Stimmführer? Führe ich eine Bassgruppe an? Ist das jetzt ein größer besetztes Orchester? Was mache ich dann als Cembalist? Dass jeder einfach genau die Rollenverteilung kennt und dann kann auch jeder in seiner Rolle so frei wie möglich sein. Also daran arbeiten wir auch sehr als Ensemble, dass sich jeder total frei fühlt. Aber deswegen, um das zu erreichen, muss man auch ziemlich strikte Regeln sozusagen aufstellen, die wir uns
Klarheit haben.
Selber stellen. Genau. Ja.
Sich dran halten.
Ja, genau.
Sie haben gerade in Paris eine Opernproduktion musikalisch geleitet. Dido und Aeneas von Henry Purcell. Und ich glaube, Sie haben da auch selber die Sängerinnen und Sänger ausgewählt. Mhm. Was ist da für Sie ausschlaggebend? Was macht ein Sänger für Sie interessant?
Mir ist bei Sängern sehr wichtig, dass die von der Stimme her die gleiche Herangehensweise haben wie wir im Ensemble oder wie ich so als Ideal für ein Instrument sehe, dass ein Instrument einfach voll ausgespielt wird und nicht so halb einfach. Das ist mir bei der Stimme auch wichtig, dass einfach das Instrument technisch einwandfrei funktioniert. Dann hat man die verschiedenen Fächer. Es gibt Sänger, die haben eine zu große Stimme für Barock. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht jemand, der einem Sänger sagt, stell mal das Vibrato ab. Wenn der mir ein zu großes Vibrato hat oder wenn ich merke, dass das nicht wandelbar ist, dann kommt er halt für dieses Repertoire für mich nicht in Frage. Also es muss einfach das Instrument einfach technisch, und das hört man einfach. Man kann da jetzt ins Detail gehen, aber ob die Stimmlippen einfach gut schließen und so, als ob da wie viel Luft da noch dabei ist oder das ist so mein erstes Kriterium einfach bei Sängern. Mhm. Und ich versuche da immer mit ganz guten Leuten einfach zu arbeiten.
Und jetzt speziell bei Dido und Aeneas, worauf kam es Ihnen da an? Denn das ist ja eines der Lieblingswerke der Barockmusik, würde ich sagen. Und so die große Oper von Henry Purcell, die man einfach schon unheimlich oft auch gehört hat und sehr viel Vergleichsmöglichkeiten hat.
Wir haben ja einerseits, um Namen zu nennen, Emma Kirkby und so diese Versionen, also so diese englische Tradition. Und dann haben wir auf der anderen Seite Jesse Norman, die da sind. Und ich war da eben so dazwischen und ich wusste eben, wir machen das im klein besetzten Barock-Ensemble, deswegen kann ich da keine Jesse Norman hinstellen. Aber eben schon so, wie wir eben auch spielen, dieses volle Ausspielen oder Aussingen der Stimme einfach. Es war natürlich ein bisschen heikel, also bei einer Opernproduktion gibt es ja so viele Parameter, das kann ja nicht nur ich entscheiden. Es gibt ja auch einen Regisseur.
Das Darstellerische ist einfach auch sehr, sehr wichtig,
genau.
Nicht nur das Stimmliche.
Genau, also wir haben da Auditions gemacht und wir haben da zusammen entschieden natürlich. Und vielleicht waren jetzt nicht alle Sänger meine erste Wahl, aber dann auch vielleicht nicht die erste Wahl des Regisseurs. Es ist dann so eben ein Kompromiss, weil wenn einer super gut singt, steht er dann vielleicht steif auf der Bühne. Also das geht dann auch nicht.
Singen Sie denn selber gerne?
Ich habe immer gesungen. Und zwar im Chor meines Vaters. Also schon als kleines Kind war ich Sopran im Chor und habe dann alle Stimmlagen durchgemacht während des Stimmbruchs. Ich habe da auch gar nicht aufgehört und singe jetzt meistens, wenn ich so im Chor singe oder so, ist es dann Bass, Bariton-Bass. Aber ich würde gerne besser singen können. Also ich merke das jetzt, wenn ich mit Sängern arbeite, dass ich habe keine ausgebildete Stimme. Ich kann, glaube ich, intoniert irgendwie ein Lied singen oder im Chor mitsingen, aber das würde mich schon interessieren, wirklich das besser zu können.
Unsere nächste Aufnahme ist Musik von Giovanni Alberto di Stori, auch er Zeitgenosse von Bach, italienischer Komponist. Wir hören aus der Kantate Lavinia a Turno die Arie Ma fretta il padre all'ara. Mit der Sopranistin Maria Stavastano. Und ich glaube, wenn man sie hört, dann weiß man, was sie meinen mit nicht halbherzig singen oder spielen, sondern wirklich alles ausreizen und geben.
Genau, und man hört da, wie ausgeglichen die Stimme einfach ist in allen Lagen und wie präzise Koloraturen gesungen werden. Und dass einfach die Stimme als Instrument sehr, sehr, sehr gut funktioniert und dass die genau weiß, was sie damit machen kann und eben bis in die Extreme geht.
Aus der Kantate Lavinia a Turno von Giovanni Alberto di Stori. Maria Savastano war die Sopranistin, das Ensemble Diderot spielte und die Leitung hatte von der ersten Geige aus Johannes Pramsohler, heute Studiogast in SWR 2 zur Person. Bei seinem Label Audax Records ist diese CD auch erschienen. In der Barockzeit war es ja üblich, dass der Konzertmeister von der ersten Geige aus das Orchester leitet, wie Sie das machen auch in Ihrem Ensemble, Herr Pramsohler. Sie sind immer wieder auch Gast bei zum Beispiel The King's Concert, bei Le Concert d'Astrée oder beim Concerto Melante. Das ist das Spezialensemble der Berliner Philharmoniker für alte Musik. Welche Qualitäten braucht man denn als Konzertmeister?
Es gibt zwei Fälle, also zwei unterschiedliche Situationen für einen Konzertmeister, eben wo man das leitet von dem Pult aus oder eben wo man Konzertmeister für einen Dirigenten ist. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge für mich. In einem ist man doch nur Ausführender, wenn man jetzt mit einem Dirigenten arbeitet.
Dann und sozusagen die Vermittlungsperson
genau,
vielleicht auch, oder?
Ganz genau. Man muss das Orchester zusammenhalten sozusagen, aber eben das machen, was der Dirigent will. Und sich auch ins Orchester eben einfügen und diese Vermittlerrolle machen, die ich oft schwer finde. Also muss ich jetzt ehrlich sagen, besonders eben in Barockorchestern, wo dann, also es kommen manchmal Dirigenten zu mir, die die hören unsere Aufnahmen und die laden mich dann ein als Konzertmeister, weil sie möchten, dass ihr Orchester so in die Richtung klingt, wie wir das machen. Oder eben davon inspiriert wird. Oder weil der irgendwie fasziniert ist, wie das Ensemble Diderot jetzt auf irgendeiner bestimmten Aufnahme klingt. Und ich habe dann oft die Situation, dass mich der Dirigent dann aber dann nicht in diese Richtung arbeiten lässt, weil ich ja natürlich ihn in der Hierarchie ober mir habe. Und die verstehen dann oft nicht, besonders wenn sie nicht Geiger sind, welche Arbeit da dahinter steckt und an was genau gearbeitet werden muss, um das so hinzukriegen. Und ja, das also deswegen.
Also ihr Herz schlägt für die andere Position, höre ich daraus.
Ja, es ist halt, also ich denke mir dann oft mal so, wieso lädst du mich ein, wenn du mich dann nicht arbeiten lässt? Also ich glaube, vielleicht bin ich nicht so ganz dafür gemacht, so dazwischen zu sein. Es klappt sehr gut mit modernen Orchestern, weil die natürlich als Gruppe ganz anders funktionieren und weil man sich da viel besser so einfügen kann als Konzertmeister. Die andere Rolle als Konzertmeister, das zu leiten, ist was ganz anderes und ist für mich sehr reizvoll. Diese Spannung zwischen Solo spielen müssen und doch das Orchester eben leiten müssen und in den Proben auch genau bestimmen können, zusammen mit den Musikern natürlich, wie wir was interpretieren und dass man dann im Konzert genau weiß, wie das laufen wird. Und also ich finde das sehr toll, diese Arbeit.
Sie selber sind dann wahrscheinlich auch für einen Zeitplan verantwortlich, dafür, dass ein Projekt dann so weit gedeiht, dass man es auch rechtzeitig auf die Bühne bringen kann, oder?
Ja, also das ist immer neu mit jeder neuen Gruppe, muss man sich dann neu darauf einstellen, also wie die arbeiten. Und die natürlich auch auf mich. Ich habe jetzt einen Probenplan für ein Orchester gekriegt, mit dem ich in nächster Zeit arbeiten werde. Und die wollten irgendwie, da standen 8 Stunden Probe am Tag drauf.
Oh Gott, und hält niemand durch.
Und die proben immer so. Und ich habe gesagt, nee, das kommt nicht in die Tüte.
Wo ist denn so das Limit?
Ich bin immer so 6 Stunden gewohnt, also 2x3 Stunden.
Und danach wird es dann wahrscheinlich einfach nur noch anstrengend und man kann sich dann gar nicht mehr aufs Musikmachen auch konzentrieren.
Ja, ich komme ja auch immer zu den Projekten mit eingerichtetem Material.
Also da sind die Striche und Striche sowas schon drin?
Striche und so weiter sind vorbereitet. Ich bin dann immer offen, alles zu ändern, mache das auch dann oft im Projekt, aber einfach, dass man so mal eine erste Fassung hat.
Das spart wahnsinnig viel Zeit.
Ja, und da kann man schon mal am Anfang ausschließen, dass einfach jeder, ohne das Stück zu kennen, einfach mal seinen Senf dazu gibt und sagt, nee, hier soll aber möchte ich das aber so, ohne irgendwie jede Partitur davon gesehen zu haben. Da kann man das ein bisschen streamlinen, diesen ganzen Prozess. Das ist eine sehr anstrengende Arbeit, besonders weil ich dann immer im Hinterkopf das habe, was wir mit dem Ensemble Diderot machen. Und ich will da immer darauf hinaus und erreicht dann das oft nicht. Aber oft kommt dann was anderes und so Besseres, anders besser raus. Ja, also ich finde das sehr spannend, diese Arbeit.
Wie sieht denn mit dem Ensemble Diderot im Moment so Ihre Projektlage aus?
Es kristallisiert sich immer mehr raus, wie genau wir funktionieren. Also das heißt, wir sind im Grunde ein Trio-Sonaten-Ensemble, 2 Geigen, Cello, Cembalo. Und von daraus bilden sich alle anderen Besetzungen und alle anderen Projekte. Und das wird uns immer wichtiger jetzt. Also wir arbeiten sehr viel in dieser kleinen Besetzung zusammen. Und wir sind dabei, eben die Anfänge und die Entwicklung der Trio-Sonate in Europa zu erforschen, nachzuzeichnen, wie das in den einzelnen Städten, einzelnen Ländern war. Also wir machen eben jetzt ein Projekt über London, ein Projekt für eine Trio-Sonate in Frankreich, also das heißt dann das Paris-Album und unsere erste CD war das Dresden-Album und da machen wir eben so weiter.
Eine Landkarte.
Genau, Europa nachzeichnen und schauen, was an jedem Ort war, wie wurde da Musik gemacht. Anscheinend gibt es 8000 Trio-Sonaten, die uns überliefert sind. Also das war ja die Standard-Kammermusikform zur Barockzeit. Aus diesen 8000 Trio-Sonaten, die meistens sind, so wie man die Austern in Paris bestellen kann im Restaurant, also zu 12 oder 6 mindestens, manchmal 24, veröffentlicht wurden, sehen wir es ein bisschen als unsere Arbeit, da die Spreu vom Weizen zu trennen und zu schauen, was sind jetzt die großen Standardwerke der Trio-Sonaten-Literatur? Also das war ja die Standardform vor dem Streichquartett praktisch. Und da haben wir eine große Aufgabe von uns. Wir haben zunehmend eben Aufträge als größer besetztes Ensemble, also mit Sängern. Wir machen nächstes Jahr wieder eine Operproduktion, eine Oper von Scarlatti. und werden jetzt auch zunehmend zu größeren Festivals eingeladen. Also wir haben im Juni in der Philharmonie in Köln gespielt, wir haben im Konzerthaus in Wien gespielt. Also jetzt kommen so langsam diese großen Veranstalter an und das freut uns sehr, dass wir jetzt mit, also wir bleiben unserer Linie treu, wir machen unseren Kress und Albi Castro und Meister und Mondonville und die Leute kommen ins Konzert, um das zu hören und nicht, weil wir mit einem bekannten Sänger oder irgendwie einem Star auftreten, sondern die kommen, um das Ensemble Diderot zu hören und das macht uns sehr stolz und gibt uns sehr viel Auftrieb und Energie, genauso weiterzumachen.
Dann hören wir jetzt das Ensemble Diderot noch einmal in einer größeren Besetzung, in der Orchesterbesetzung. Und zwar mit einem Violinkonzert von Antonio Maria Montanari in C-Dur, Opus 1, Nummer 5. Johannes Bramsola ist der Geiger und Ensembleleiter. Das Violinkonzert C-Dur Opus 1 Nummer 5 von Antonio Maria Montanari. Johannes Bramsola war an der Geige, der Solist und auch der Ensembleleiter des Ensembles Diderot. Heute Gast in SWR 2 zur Person. Wir haben die Sendung im ARD-Hauptstadtstudio in Paris aufgenommen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die uns das ermöglicht haben. Zum Nachhören gibt es die Sendung als Podcast unter swr2.de. oder auf der SWR2-App jeweils durchklicken zur Sendung zur Person. Hier im Programm geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Danach spielt dann das SWR-Sinfonieorchester. Wir senden live von den Donaueschinger Musiktagen. Zwei Uraufführungen stehen gleich auf dem Programm. Herr Bramsola, Sie bewegen sich ja musikalisch vor allem in der Barockzeit. Reizt es Sie manchmal auch, ganz neue Musik zu machen, an so einem Entstehungsprozess beteiligt zu sein, wie eben in dieser Laborsituation in Donaueschingen?
Wir haben eigentlich im Ensemble Diderot immer Laborsituationen, weil wir meistens Musik spielen, die noch nie aufgenommen wurde.
Also deswegen, aber Sie können den Komponisten nicht mehr anrufen.
Wir können den Komponisten nicht mehr anrufen. Aber genau, aber ich weiß nicht, ob das oft hilfreich ist. Also sobald ich denke mir, sobald ein Werk geschrieben ist, dann muss das...
Führt es sein Eigenleben irgendwo auch?
Führt es sein Eigenleben und dann wird es, wenn der Komponist nicht mehr das selber aufführen kann, weil er das Instrument nicht spielt oder weil er kein Dirigent ist, dann gehört das den Musikern. Also der muss das gut genug notiert haben und also wir gehen ja auch in die Traktate, wir sehen uns alte Quellen an und so und das ist fast so ein ähnliches Verhältnis, wie dann mit einem verrückten Komponisten zu arbeiten, der manchmal selber nicht weiß, was er genau wollte oder wie sein Werk dann eigentlich klingt.
Und manchmal auch überrascht ist, und was dann
genau, oder was dann auch noch rauskommt, weil also heutzutage, glaube ich, komponieren auch viele am Computer und so und hören das dann so in diesen MIDI-Dings, also bevor die das dann live und also ich finde, das ist sehr ähnlich, was wir machen. Also wenn man da auch eine neue Edition machen muss, also manchmal kann man ja diese alten Handschriften überhaupt nicht lesen. Und das ist bei uns ist eigentlich immer Labor und deswegen haben wir eigentlich gar keine Zeit und Energie uns dafür neue Musik. So sehr mich auch das interessiert und fasziniert, aber das sehen wir nicht als unseren Aufgabenbereich.
Sondern Sie bleiben der alten Musik treu.
Genau.
Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, Johannes Bramsola, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Danke auch.
Ich bin Doris Bleich. Schönen Nachmittag. Au revoir.
Au revoir und bonne journée aus Paris.